Wann geht ein Kind gerne in der Schule, wenn es einfach was lernen kann, wenn es anknüpfen kann an das, was ihm aus seiner Umgebung entgegenkommt und nicht ständig entweder in einer langweiligen oder in einer Überforderungssituation sich befindet?
Dass ich einfach auch frage als erstes, du bist jetzt hier und was möchtest du denn lernen? Was ist denn dein Ziel?
Ich meine, das weist auch darauf hin, auf eine große Differenzierungsaufgabe in den Schulen. Das heißt, es ist geradezu Aufgabe, an diesen Dingen zu erwachen für die Lehrerinnen und Lehrer. Und das mag ich einfach nochmal wiederholen für alle Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer. Wir sind keine Einzelkämpfer, sondern wir sind im Team stark.
Lernen. Es ist eben etwas dialogisches Lernen. Also Räume schaffen, in einer Bindung, im Dialog sein.
Und die ganze Selbsttätigkeit der Schüler ist einfach Raum, den ich schaffe, wo ich mich dann einzelnen und zuwenden kann.
Und wenn ich dann sage, das ist echt was Tolles, was du da geschrieben hast, guck mal, da können wir dran lernen, weil die und die Regel kennst du schon, die können wir jetzt anwenden. Und dann wird die Motivation eine völlig andere.
Da bin ich wieder an so einer Grundlage eigentlich. Wie kann ich mir mein Staunen erhalten? Und dieses Staunen und dieses Erstaunen führt letztendlich hin auch zu einer Art von Begeisterung. Denn die Kinder sind der Spiegel im Klassenzimmer unseres Tuns. Es geht eigentlich darum, sich deutlich zu sein, ich erziehe durch das, wo ich selber fragender bin, wo ich selber reflektierender bin, wo ich selber in Bewegung bin, wirke ich erziehend auf die Kinder.
Herzlich willkommen zum Waldorf-Lern-Podcast Gegenwart hören, Zukunft gestalten, in dem ich mich mit Menschen unterhalte, die an nachhaltiger, gesundender und entwicklungsfördernder Bildung interessiert sind. Im Zentrum meiner Podcast-Gespräche steht die Frage, was wir aus der Beobachtung der gegenwärtigen Situation der Gesellschaft und insbesondere von Kindern und Jugendlichen lernen können. Und welche Ideen sich daraus für eine zukunftsorientierte Pädagogik ergeben. Für das heutige Gespräch, als Auftakt nach einer längeren Sommerpause, freue ich mich ganz besonders darauf, Sabine und Gebhard Nagel begrüßen zu dürfen, die ich seit vielen Jahren aus meiner Tätigkeit als Waldorflehrerin kenne. Als Klassenlehrer bzw. Lerntherapeutin schauen sie aus verschiedenen Blickrichtungen auf das Lernen und die entwicklungsfördernde Tätigkeit von Pädagoginnen. Dabei kommen sie beide zu dem Schluss, dass es zu den zentralen Aufgaben von Lehrerinnen und Lehrern gehört, die Eigenständigkeit von Kindern und Jugendlichen im Lernprozess zu fördern. Hierbei spielen die Begegnung und der Dialog eine besondere Rolle. Nun wünsche ich Ihnen und euch viel Freude an dem, was Sabine und Gebhard aus ihrer langjährigen Erfahrung heute mit uns teilen werden.
Herzlich willkommen, Sabine und Gebhard. Ich freue mich sehr, dass ihr heute Zeit habt, mit mir dieses Podcast-Gespräch zu führen. Es soll ja um das Thema gehen, wie man Kinder an selbstständiges Lernen heranführen kann. Und wir kennen uns über viele Jahre. Ich weiß, dass ihr da ganz viel Erfahrung habt aus ganz verschiedenen Blickrichtungen. Und ich würde euch bitten, dass ihr vielleicht einmal kurz euch vorstellt, aus welchem pädagogischen oder arbeitsmäßigen Hintergrund wir jetzt dieses Gespräch führen. Und dann werden wir uns dem Thema widmen. Sabine, magst du anfangen?
Ja, gerne. Sabine Nagel. Ich habe seit mehreren Jahren eine Praxis als Lerntherapeutin im umfänglichen Sinne. Also es geht um die Vorläuferfähigkeiten des Lernens und nachher auch das Lernen selber. Also mit den einzelnen Kindern arbeite ich und nicht in einer Gruppe. Ja, ansonsten zu mir persönlich. Ich bin verheiratet, habe drei Kinder und drei Enkel. Das vielleicht in Kürze.
Ja, ich bin Gebhard Nagel. Die drei Enkel und die drei Kinder haben Sabine und ich gemeinsam. Und ich bin seit vielen, vielen Jahren Waldorflehrer gewesen, 32 Jahre, vier Durchgänge. Davor hatte ich eine Ausbildung für Grund- und Hauptschullehrer mit zwei Staatsexamen, habe die zweijährige Waldorflehrerausbildung in Stuttgart noch oben drauf gesattelt. Und bin dann die 32 Jahre an einer Schule, nämlich in Elmshorn, tätig gewesen. Meine zusätzlichen Fächer waren Handwerken in den ersten Jahren, wurde dann abgelöst durch den freien Religionsunterricht und Musik die ganze Zeit bis anfängliche Oberstufe von 1 an.
Ja, vielen Dank. In Emzorn haben wir uns ja auch kennengelernt. Und ich hatte 2-mal das Glück, eine deiner Klassen zu übernehmen als Klassenbetreuerin und weiß von daher, dass du sehr viel Augenmerk darauf gerichtet hast, dass die Kinder und Jugendlichen lernen, selbstständig zu arbeiten und mit Freude auch zu lernen. Und deshalb bin ich auf die Idee gekommen, jetzt dich zu diesem Gespräch zu bitten. Und ich weiß, dass du da im engen Austausch mit Sabine, mit ihrer Blickrichtung bist, und würde euch bitten, jetzt zu diesem Thema einfach aus eurer Erfahrung zu erzählen. Also was braucht es für Kinder und Jugendliche, um zu lernen, selbstständig mit Freude zu lernen?
Ja, der Ausgangspunkt ist ja letztendlich das kleine Kind. Und wir haben gerade zusammen einen Enkel, der ist jetzt 10 Monate alt, und wir durften den einfach beobachten, wie er das Laufen lernt und mit welcher Freude und mit welcher Energie er einfach am Ausprobieren ist, mit allen Misserfolgserlebnissen, die damit verknüpft sind. Das ist für mich einfach so ein richtig gutes Bild für später dann in den entsprechenden Lebensalter. Wie kann ich da letztendlich auf dieser Grundlage des Wissens, dass Misserfolg einfach dazugehört und dass Scheitern einfach eine Lebensqualität ist, die wichtig ist, wie kann ich mit diesem Wissen einfach dann Unterricht gestalten? Aber vielleicht da nochmal zuerst ein paar Gedanken zu diesem Laufenlernen und zu diesem ganz Grundsätzlichen.
Ja, da könnte ich mal einhaken, wenn wir das nochmal so angucken. So ein Kind, was laufen lernt, da ist ja in der Wohnung auch so, dass die Dinge, die Bücherregale, es wandert die Bücher nach oben, alles, was zerbrechlich ist, wandert auch nach oben. Man schafft also Räume für das Kind, wo es sich frei bewegen kann. Ja, und die Erwachsenen natürlich, was Gilbert ja schon sagte, die bestaunen das, wie sich immer wieder und nochmal und dann stößt es sich irgendwo und ist kurz erschrocken, und dann die Eltern sind aber erschrecken nicht mit, sondern sagen, oh, schon vorbei. Lenkt es ein bisschen ab und es geht weiter. Auch wie man dann eben auf sowas reagiert, das sind eben auch ganz wesentliche Grundlagen. Und dieses Räume schaffen, wenn wir da mal drauf gucken, letzten Endes ist es ja so, das ist eigentlich das Zentrale, dass wir Räume schaffen. Ein Kind ist im Mutterleib erstmal in einem Raum. Und auch da kann dieser Raum unterschiedlich beschaffen sein. Also die Mutter kann natürlich aus unterschiedlichen Gründen irgendwelchen Einflüssen ausgesetzt sein, wo es nicht so gut ist für das Kind. Aber wenn alles gut geht, dann hat das Kind da seine Ruhe zu reifen und eben auch da seinen Raum zu ergreifen. Und irgendwann gibt das Kind selber ja diesen Impuls, jetzt leite ich die Geburt ein. Und dann kommt es eben in eine neue Selbstständigkeit, nämlich es muss selbstständig atmen plötzlich. Es gibt plötzlich einen Herzkreislauf, Blutkreislauf, venöse und arteriellen Blutkreislauf. Und also es sind unglaubliche Dinge, die in diesem einen Moment passieren, mit diesem ersten Atemzug. Also das ist ja eigentlich nur der äußere Ausdruck dafür. So, und jetzt ist es wieder, hat es eine eigene Selbstständigkeit wieder neu erworben, nämlich unabhängig von diesem mütterlichen Organismus zu leben. Und jetzt ist ja die Frage, wie kann jetzt Weiterentwicklung stattfinden? Und da ist eben ganz deutlich, dass das nur passieren kann, wenn eine Beziehung, eine Bindung aufgebaut worden ist. Sonst würde das Kind auch einfach nicht überleben können. Ich glaube, das ist etwas sehr Wichtiges. Da gibt es einen Herrn Scheffler, der hat den sogenannten Lächeldialog als Grundlage alles Lernens auch so herausgearbeitet. Und also er hat das so genannt, weil man dieses erste Engelslächeln eines Säuglings und dann der Erwachsene, der das sieht, der ist dann einfach ganz hingegossen und muss einfach antworten. Diese Gespräche, das erste Lallen von einem Kind und dann die Eltern das nachmachen und so, also diese Dialoge, die da stattfinden, sind wirklich ganz unglaublich wichtig für das erste Lernen. Es ist eben etwas dialogisches Lernen. Also Räume schaffen, in einer Bindung, im Dialog sein. Es fehlt noch die Motivation des Kindes, denn das Kind hat auch ein Motiv. von Anfang an eigentlich. Dadurch, dass es diese Bindung, dieses Gegenüber hat, eine Beziehung aufbaut, das ist so die Grundlage dafür. Das Zentrale im Lernen in dieser Zeit ist, also Lernen würden wir das da ja nicht nennen, sondern wir würden es Entwicklung nennen zu diesem Zeitpunkt. Da ist jetzt immer die Frage Selbstständigkeit. Gibt es in, für mich sozusagen wie in zwei verschiedenen Variationen, die ineinander greifen? Also das Kind kann jetzt selbstständig atmen, sich bewegen und so weiter. Aber man würde sagen, wenn man auf diese Bewegungen am Anfang guckt, würde man sagen, vielleicht eher es wird bewegt und nicht es bewegt sich. Also dieser feine Unterschied, der ist für mich sehr essentiell. Wenn das Kind beginnt, wirklich sich zu bewegen, dann ist es die erste Ich-Tätigkeit. Das beginnt mit einem Bewusstseinsprozess, oft mit einer Augen-Hand-Koordination. Nämlich, wenn man jetzt so sich vorstellt, ein Säugling liegt so in einer Wiege und da ist vielleicht ein kleines Mobile da oben drüber und es guckt das Mobile an und dann gucken mal die Eltern vorbei und es findet da wieder was statt, dann kommt mal die Hand vorbei und dann guckt es die Hand an und die verschwindet wieder und dann kommt noch mal eine Hand. Das ist genauso Außenwelt letzten Endes wie das Mobile am Anfang. Und plötzlich kommt dieser Moment, wo dieser kleine Säugling merkt, diese Hand, die kann ich beeinflussen. Und dann beginnt es, die zu drehen und zu wenden, so ein bisschen, soweit das eben möglich ist. Und das ist so ein zauberhafter Moment. Also jeder, der das mal gesehen hat, das ist einfach unglaublich. Das ist die Essenz dessen, dass ich verstehe, ich bringe mir Dinge bei. Also ich habe einen gewissen Bewusstseinsprozess, der dem vorausgeht, und dann bringe ich das mir bei. Also das ist, im Deutschen sagen wir wirklich, ich bewege mich. Ja, das ist so die Grundlage davon. Ich bringe eben auch letzten Endes mir selber das Laufen bei, das Gehen bei. Das kann ich nur, wenn ich Vorbilder habe. Von daher ist eben wieder diese Beziehung, die Nachahmung, dieses Motiv haben, sich selber das beibringen zu wollen.
Das ist ja ganz spannend. Ich habe ja auch mittlerweile zwei Enkel und die Kleine ist jetzt gerade ein Jahr. Und diese Frage, ob wir denn auch die Geduld haben, bis die sich selbst bewegen, bis die selbst krabbeln, bis die selbst laufen oder ob wir auch ein bisschen nachhelfen. Oft ist ja dann auch so eine gewisse Unzufriedenheit da und dann greift man mal so ein bisschen ein. Und jetzt denke ich immer schon so voraus auf Schule. Das sind ja total spannende Parallelen.
Das ist richtig, denn auch da ist es ganz wesentlich, dass gerade Kinder in diesem Alter eben bestimmte Entwicklungsschritte eben nicht auslassen. Sonst ist das kein reifes Laufen nachher, kein reifes Gehen, sondern sie gehen vielleicht mehr auf dem Vorfuß, sie tänzeln nur so, sie finden gar kein Gleichgewicht. Und dazu sind viele, viele Schritte vorher nötig. Aber letzten Endes ist das ja nachher in der Lerntherapie eben auch das, oder in den Vorläuferfähigkeiten des Lernens, ganz viele kleine Schritte nötig, ohne die ich eben anderes nicht lernen kann. Es geht eben nicht. Und das ist eigentlich das Kunststück, das rauszufinden, wo das eigentlich ist. Ich kann nachher ein Kind mit einer Dyskalkulie haben, das ist vielleicht in der 5. Klasse. Es hat kein Mengenverständnis, es hat gar keinen Begriff, wie viel sind denn 3 und 4. Also ich staune wirklich, ich habe die größte Hochachtung vor den Kindern, die dann wirklich sich abmühen mit irgendwelchen Dingen, die sie irgendwie versuchen, automatisch irgendwie abzuarbeiten. Also gerade im Rechnen ist ja manches einfach auch auswendig lernen. Ne? Aber was ist 2 mal 3? Was heißt denn das? So, und da muss ich eben auch die Schritte erst wieder zurückgehen, ne? Und rausfinden, wo ist das Kind eigentlich in seiner Entwicklung und wo ist es eigentlich ausgestiegen? Also, oder ich benutze manchmal auch so den Begriff des Zuges. Wo ist der in die andere Richtung gefahren? Wo ist die Weiche falsch gestellt gewesen?
Du sagst jetzt sehr deutlich, es ist eben auch wichtig, dass dieser erste Raum jetzt auch auf dem Weg zu Kindergartenschule, dass da alles auch sozusagen in der natürlichen Reihenfolge abläuft, dass jeder dieser Lernschritte, dieser Schritte selbst sich zu bewegen, einfach genug Platz hat und vertrauensvoll begleitet wird.
Es gibt ja für diese Entwicklung einfach entsprechende Entwicklungsfenster. Und wenn die Kinder dann in Schule kommen, dann wird ja wirklich darauf geschaut, hoffentlich, wie ist das einzelne Kind in seinen einzelnen Dispositionen, wie weit sind die einzelnen Dispositionen entwickelt, wie weit sind die altersgemäß. Worauf Sabine jetzt aufmerksam gemacht hat, ist einfach, dass dann die Schule ein riesen Arbeitsfeld hat, den Kindern zu helfen, dass sie sich selber nachreifen. Dass man sie da unterstützt in ihrem Nachreifungsprozess und eben dann an den Stellen ansetzt, wo die Kinder sich entwicklungsmäßig befinden. Und dazu braucht man dann, glaube ich, auch ganz viel Mut, auch in der Waldorfpädagogik zu sagen, ich nehme mir jetzt die Zeit für diese Kinder und ich stelle das, was an Lehrplan und ich mir in meiner Ausbildung an Lernzielen für dieses Lebensalter als Ziele gesetzt habe, als Ziele vorbereite, als inhaltliche Schwerpunkte für das entsprechende Schuljahr setzen möchte, dass ich einfach das entsprechend für den Entwicklungsstand des einzelnen Kindes modifiziere. Denn da sind wir eigentlich am zentralen Punkt. Wann geht ein Kind gerne in der Schule, wenn es einfach was lernen kann? Und wann lernt es, wenn es anknüpfen kann an das, was ihm aus seiner Umgebung entgegenkommt und nicht ständig entweder in einer langweiligen oder in einer Überforderungssituation sich befindet? Für diese Kinder, die dann diese Nachreifung brauchen, ist einfach dieser eine Bereich notwendig. Ich meine, das weist auch darauf hin, auf eine große Differenzierungsaufgabe in den Schulen. Und in meinem Erleben ist die nicht größer geworden in den 32 Jahren. Aber die Kollegen und die Eltern und das gesamte Umfeld sind für diese Fragen und für diese Aufgaben wacher geworden.
Ist das positiv zu werten, dass wir jetzt wacher dafür sind, oder kommt das auch mit einer Unsicherheit zusammen? Also wenn ich dich jetzt höre, das ist ja eine sehr große Aufgabe für Kolleginnen und Kollegen, gerade in den ersten Jahren, mit dem Anspruch daran zu gehen, ich muss jetzt jedes Kind ganz genau beobachten und für jedes Kind das finden, wo ich das Kind abhole, wo es gerade steht. Das könnte einen ja erstmal auch ganz schön erschlagen, diese Aufgabe, die da vor uns steht.
Das ist eine große Aufgabe. Die Gefahr, dass man sich davon beeindrucken lässt, ist nicht von der Hand zu weisen. Aber dafür gibt es ja das kollegiale Miteinander, dass man sich da wirklich unterstützt und miteinander Wahrnehmung austauscht. Und das ist so ein zweiter Bereich, den ich am Anfang gar nicht erwähnt habe, dass mir dieser Austausch, diese offenen Klassenzimmertüren in meiner Lehrertätigkeit immer sehr, sehr wichtig war. Weil jedes Gespräch an der Stelle einfach weiterbringt, hilfreich ist. Und jetzt in meiner jetzigen Tätigkeit mit dem Qualitätsverfahren des Bundes ist ja genau das der Impuls. Wie können sich Lehrerinnen und Lehrer gegenseitig in ihren Wahrnehmungen behilflich sein, sich gegenseitig unterstützen, genau in dieser anspruchsvollen Aufgabe. Du hast gefragt, ob das ein Fortschritt ist. Das ist ein Erwachen, ist immer ein Fortschritt. Denn Erwachen hat was mit Bewusstsein zu tun. Und wir leben nun mal in dem Zeitalter oder steinernes Bewusstseinsseelenzeitalter. Das heißt, es ist geradezu Aufgabe, an diesen Dingen zu erwachen für die Lehrerinnen und Lehrer.
Jetzt können eben da zwei Dinge passieren. Das ist das, was ich auch hier in der Praxis immer wieder erlebe. Es kann sein, dass man diese Räume aufmacht für die Kinder. Ich gehe jetzt noch mal wieder ein bisschen zurück im Alter, weil da werden die Dinge ja angelegt. Also es gibt jetzt Eltern, die, mach es jetzt mal ganz praktisch, beim Kochen kriegen die Kinder eben ein Messer in die Hand, sie werden sicher gesetzt und die Möhre wird in der Länge einmal durchgeschnitten, damit sie sicher liegt. So, und dann kann das Kind die Möhre in kleine Stückchen schneiden und dann kommt das mit im großen Kochtopf und alle freuen sich. Das dreijährige Kind oder vierjährige Kind hat eben auch mitgekocht. Also besonders ist das dreijährige Kind natürlich wahnsinnig stolz darauf. So, das wäre jetzt wieder so ein Raum schaffen, wo das Kind in seiner Möglichkeit mit einem scharfen Messer, das muss man natürlich immer gucken, wie das Kind damit umgehen kann, aber das wissen die Eltern ja. Dazu sind sie ja dicht genug dran. So, jetzt gibt es aber eben genauso auch Eltern, die aus welchen Gründen auch immer, oft auch aus der, es muss einfach schnell gehen und ich mache das lieber selber, die Kinder eben nicht mit einbeziehen in so etwas. Und dann, nee, komm, lass mal, ich mache das. Und selbst wenn sie mitmachen wollen, dann werden sie spielen geschickt, ja. Und irgendwie, also das Kind spielt einfach nicht so selbstständig, so für sich. Immer hängt es mir irgendwie am Roch. Also man, das sind so Dinge, die da bei rauskommen. Und dann im Lernen ist eben auch so, ja, irgendwie, es geht nicht, es macht das nicht wirklich selber, es macht das irgendwie so, ja, mechanisch da so runter, aber irgendwie, ja, das ist halt kein wirkliches Lernen. Also die Eigenaktivität des Kindes, dieses, ich möchte gerne mitmachen, ja, ganz typische Sache ist auch das Anziehen lernen. Manchen Kindern, die kommen dann mit 5 Jahren immer noch in den Kindergarten und müssen angezogen werden, Schuhe angezogen werden. Und also, dass sie keine Schlaufe binden, ist ja okay, aber Strümpfe an und Jacke an und so weiter. Das kann sein, dass man einfach zu früh eingegriffen hat. Es kann natürlich auch sein, dass ein Kind eine solche mangelnde Selbstwahrnehmung hat, dass es das eben nicht alleine hingekriegt hat. Also auch das bitte immer vorsichtig. Liegt es wirklich daran, dass ich beim Kind eingegriffen habe und den Impuls weggenommen habe, oder hat das Kind eine mangelnde Selbstwahrnehmung und Koordinationsfähigkeit und kann es deswegen nicht?
Aber das ist ja genau das, was dann rübergeht in die Schule. Und die Eltern bringen ihrem Kind in der Regel ja einfach nochmal eine ganz wichtige Grundlage, die wir bisher gar nicht erwähnt haben, entgegen. Das ist einfach das Liebevolle, die Liebe zu ihrem Kind. Und aus diesem liebevollen Handeln zu ihrem Kind, egal wie sich das dann auch gestaltet, in welcher Gefärbung, entsteht im günstigen Fall ja für das Kind Vertrauen zu den Eltern, dass die wissen, was es richtig ist. Da entsteht Sicherheit. Und das ist ein Aspekt, der für Schule für mich auch immer ganz oben anstand und steht. Wie kann ich meinen Unterricht so gestalten, dass die Kinder sich sicher fühlen in dem, was sie tun sollen, dass also Schule Sicherheit bietet, dass aber auch das Vertrauen der Kinder sowohl in ihre eigenen Fähigkeiten als auch aber in das Handeln des Pädagogen, in dem Fall von mir oder der Pädagogin, dass das dann einfach die Grundlage da ist. Und das sind lauter Dinge, die nicht einmal errungen sind und dann festgeschrieben sind, sondern das sind Zustände, die man immer wieder neu schaffen, neu bestätigen muss. Das heißt, das ist so eine wirklich ganz zentrale Aufgabe im Lebensfeld Schule. Wie verhalte ich mich als Lehrer, dass dieses Vertrauen, das mir das einzelne Kind schenkt, als Grundlage für alles Lernen, wie schaffe ich es, die Sicherheit zu gewährleisten? Aber wenn man jetzt die Schule als Lebensraum denkt, dann entspannt sich auch wieder ganz vieles von dem, was Lehrpläne einem vorschreiben. Und diese Erfahrung aus 32 Jahren ist, dass die Lerntempi von Schülern auch nicht konstant sind. Wenn ich einen Erstklässler festlege, oh, das ist aber, und das ist leider immer wieder noch zu hören, das ist aber ein langsamer Schüler oder eine langsame Schülerin. Das kann sich in 12 Jahren, wenn dieses Vertrauen, wenn diese Sicherheit da ist, kann sich das wirklich genau ins Gegenteil verkehren. Und das ist für mich auch mit den Klassen, die wir zusammengeführt haben, an einzelnen Kindern einfach immer wieder ganz, ganz konkret beobachtet. Bar gewesen, dass bei Kindern dann, wie der Volksmund sagt, irgendwann Knoten oder Knoten platzen und sie dann plötzlich wie verwandelt. Nicht nur nach der Pubertät, es ist nicht nur pubertätsabhängig, sondern es kann auch zu völlig anderen Zeitpunkten stattfinden, dass dann plötzlich Fähigkeiten zutage treten, die ich mir für dieses Kind eigentlich nicht in der Wahrnehmung, auf Wahrnehmung basierend, auf meine Wahrnehmung basierend eigentlich vorstellen konnte. Das ist dann dieser nächste Aspekt, dass ich Vertrauen entwickeln darf als Lehrer, wenn ich mit den Kindern in diesen vertrauensvollen Arbeitsprozess komme, dass das Kind das, was für seinen Lebensweg, für seine Entwicklung dann wichtig ist, dass das Kind sich das dann da rausnehmen kann. Und wann es dann zugreift, das ist nicht der Punkt, wo ich sagen kann als Lehrer oder Lehrerin. Das ist der Punkt, das möchte ich. Und das ist einfach bei dem, was ich als Lehrerausbildung erlebt habe, sehr häufig diese Grundlage gewesen. Ich bringe zu einer bestimmten Zeit eine bestimmte Thematik und jedes Kind soll an dieser Thematik zu diesem Zeitpunkt die entsprechende Entwicklungsschritte machen. Und ja, das ist eine Fehleinschätzung meiner Erfahrung. Ja.
Du hast einerseits gesagt, die Kinder brauchen das Vertrauen in die Lehrkraft, dass da ein sicherer Raum entsteht. Die Bindung war jetzt auch ein wichtiger Faktor, die Motivation. Aber gleichzeitig brauche ich als Lehrkraft auch Vertrauen, dass die Kinder ihre Schritte machen werden. Und jetzt ist ja so ein spannender Punkt, wie lange vertraue ich und wann gucke ich hin? Ich angefangen habe vor über 20 Jahren, da hieß es ja oft, ach, das werden die schon irgendwie lernen. Und in der 9. Klasse auf einmal kam dieser Schreckmoment, oh je, Legasthenie, haben wir gar nicht gemerkt. Wie komme ich dazu, genug Vertrauen zu haben? Das wird schon. Wie habe ich gleichzeitig genug Beobachtung, um festzustellen, aber hier braucht es jetzt doch Unterstützung.
Es ist schön, dass du das so direkt ansprichst, aber für mich ist Vertrauen und genau hinschauen kein Widerspruch, sondern bedingt sich. Ein Spruch, der ja jahrelang in meiner Studienzeit über meinem Schreibtisch hing, ohne dass ich wusste, dass er von Rudolf Steiner stammt, klingt: Pädagogik ist im Grunde genommen aus Menschenerkenntnis resultierende Liebe. Zumindest kann sie nur darauf auferbaut werden. Und diese Liebe, die ist einfach diese bedingungslose Liebe. Ich bin nicht im Urteil, sondern ich schaue hin. Das ist ein Entwicklungsstand. Und ich als Lehrer darf ganz viel nicht können. Aber ich soll aufmerksam werden. Und wenn ich aufmerksam geworden bin, sollte ich um Menschen wissen, und das sind auch wieder Kollegen sehr hilfreich, soll ich um Menschen wissen, die einfach helfen können. Und in jeder Schule, in jeder Stadt gibt es ein therapeutisches Umfeld, gibt es therapeutische Einrichtungen, wo Menschen ausgebildet sind und an diesen Dingen dem Kind einfach Entwicklungshilfe geben können. Also wegschauen und laufen lassen gehört nicht in die Pädagogik, sondern hinschauen, aber liebevoll hinschauen, nicht urteilen, sondern als Fragender hinschauen. Wie kann ich dir in deiner jetzigen Situation über das, was ich wahrnehme, Wege bereiten? Meistens bin ich das dann gar nicht selber, sondern es sind Menschen aus dem Umfeld, die helfen können, die Reflexe abbauen können, die an anderen Stellen Dinge nachreifen können mit den Kindern im Einzelfall, im Speziellen, wo ich mit meinen Übungen, die für eine ganze Klasse sind, einfach so ganz leicht das anwärmen kann, aber das letztendlich für das Kind, dieses Anwärmen im rhythmischen Teil, im Übteil, was wir vorher hatten in der Binnendifferenzierung, dass das nicht ausreicht. Und da sind dann einfach die Hilfen notwendig. Aber die hat jeder. Und das Wichtige an der Stelle ist, ich bin kein Einzelkämpfer. Und das mag ich einfach nochmal wiederholen für alle Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer. Wir sind keine Einzelkämpfer, sondern wir sind im Team stark.
Ja, das müssen wir immer wieder mehr oder weniger schmerzhaft auch lernen. Also, dass wir das auch nicht hinkriegen müssen, sondern dass wir das auch abgeben dürfen, dass wir das auch zusammen bewältigen müssen. Das jetzt ja auch gerade mit den ukrainischen Schülerinnen und Schülern. Also wir sind keine Traumatherapeuten. Das heißt, wir dürfen auch Hilfe im Umfeld mit dazuziehen. Und das ist, glaube ich, beim Lernen eben auch ein ganz wichtiger Punkt. Und da aber auch den Eltern die Angst zu nehmen. Wenn ich jetzt als Lehrkraft sage, ja, ihr Kind braucht jetzt aber noch ein therapeutisches Angebot, dann entsteht ja manchmal auch Sorge. Also das dann auch so selbstverständlich zu öffnen, dass das eben auch keine Bedrohung ist, sondern auch da das als ein Angebot empfunden wird.
Also ich kann da noch mal kurz einfach einflechten, wenn ich mit den Lehrern nach einer ausführlichen Diagnostik sprechen kann und ihnen sagen kann, wie die Situation bei diesem speziellen Kind ist, dann gibt das immer eine Entlastung für das Kind im Klassenverband. Ich habe es noch nie anders erlebt, wirklich nicht. Egal welche Schulen, bei mir sind ja nur ein paar Waldorfkinder, es sind ja aus sämtlichen Schulen aus weitem Umfeld ganz, ganz viele verschiedene Kinder, verschiedenste Altersstufen, auch Vorschulkinder und so dabei, wo eben Dinge schon auffällig werden. Das ist immer so, dieses, ach, so ist das. Ich versuche ja die Dinge auch zu beschreiben. Ich weiß noch, ein Klassenlehrer, der saß dann vor mir und guckte mich ganz konzentriert an. Und es ging bei diesem Kind eben um Konzentrationsstörungen. Und schließlich sagte, dieses Kind hat überhaupt keine Konzentrationsstörungen. Das ist doch völlig klar, wenn das an so vielen anderen Stellen gleichzeitig versucht, Dinge zu kompensieren und dann auch noch das zu machen, was ich von ihm möchte. Das sind keine Konzentrationsstörungen, das sieht nur so aus.
Da sind wir aber an einem ganz wichtigen Punkt für uns Lehrer, nämlich der Elternarbeit. Und diese Elternarbeit steht eigentlich unter der gleichen Prämisse wie die Arbeit mit dem Kollegen. Wenn ich urteile, mache ich immer einen Tatbestand ganz fest und in der Regel auch ganz eng. Und häufig ist dieses Festmachen und Engwerden ja auch verbunden mit meiner ganz persönlichen Sichtweise, die dann mein Gegenüber gar nicht teilen kann oder auf eine Resonanz stößt, wo so viel Empfindlichkeit ist, dass eigentlich nur noch Abwehr entstehen kann, bis hin zur Verletzung. Eine ganz wichtige Aufgabe für uns Lehrer an der Stelle ist einfach, auf unsere Sprache aufmerksam zu werden. Wir sind geschult im Urteilen, Urteilen, Urteilen. Und wir sind ganz wenig geschult im Beschreiben, im Beschreibenden des Wahrgenommenen, im drauf aufmerksam werden auf Nuancen, die wir wahrnehmen. Und das, was Sabine gerade gesagt hat in der Elternarbeit, ist meine Erfahrung, wenn ich beschreibend den Eltern mein Erleben mit auf den Weg geben kann und sagen, das habe ich erlebt. Und wenn ich ihnen dann auch noch Schülerarbeiten zeigen kann, und dann auch vielleicht noch Schülerarbeiten, die ich allerdings inzwischen anonymisieren muss, aber aus der gleichen Klasse kommen, sagen kann, gucken Sie, das ist möglich und das ist auch möglich. Und da ist im Verhältnis dazu das, was ihr Kind im Moment leisten kann oder das, was ihr Kind im Moment zustande bringt. Leisten ist ja schon wieder ein Urteil. Dann fällt das auf eine andere Grundlage bei Eltern und dann können die das auch annehmen. Ich hatte immer das Glück, eine Schulärztin dabei zu haben. Wenn dann noch dieser beschreibende ärztliche Blick dazu kommt, dann werden da für die Eltern einfach Ängste genommen und für die Kinder Tore geöffnet.
Ja, das ist sicherlich ganz wichtig, diese gelebte Erziehungspartnerschaft, da auch genug Zeit und Energie und Freude reinzustecken aus LehrerInnen-Sicht, was ja nicht immer ganz einfach ist, weil viele sich sowieso sehr herausgefordert fühlen mit all diesen Aufgaben. Können wir noch mal so einen praktischen Blick ins Klassenzimmer werfen? So erste, zweite, dritte Klasse. Wie fängt denn das an mit der Selbstständigkeit? Das eine ist ja das Lernen an sich und das andere ist dann die Frage der Selbstständigkeit. Mir ist ein Beispiel in Erinnerung aus einer deiner ersten Klassen. Da ging es ums Flöten. Da standen dann eben diese Erstklässlerinnen ganz schnell sich zu viert in so einer kleinen Gruppe gegenüber und flöteten nicht nur das, was du als Lehrer vorne geflötet hast, sondern haben sich gegenseitig angeguckt. Das war für mich so ein Beispiel dafür, wie eigentlich schon Erstklässlerinnen auch selber sich in gewisser Weise organisieren und voneinander, miteinander lernen können. Aber vielleicht hast du da noch mehr Beispiele.
Ich meine, du sagst es jetzt an diesem einen Beispiel, wenn man da jetzt drauf hinguckt, ist ja für diejenigen, die es schon können, die haben dann einfach dieses Erlebnis, ich langweile mich nicht, sondern ich habe eine ganz sinnvolle Tätigkeit, mein Können mit meinen Mitschülerinnen einfach zu üben. Und das ist ein anderer Aspekt, wie wenn sie frontal in der Klasse stehen und denken, oh nee, nicht schon wieder. Und das kannst du einfach auf alles übertragen, auch was da in der ersten Klasse ist, dass da eine große Vielfalt, methodisch, didaktisch, im Übteil, im Üben, einfach anwesend ist. Und ich meine, ob das im Rechnen ist, im Schreiben ist, im Malen ist, im Formenzeichnen ist, je kleinschrittiger du dann da letztendlich arbeiten kannst, und zwar auch in dem, da die Schülerinnen sich gegenseitig unterstützen lässt oder indem man die Schülerarbeiten würdigt. Aber so, dass auch da wieder kein Urteil reinkommt, sondern einfach diese Aufforderung guckt, was ganz besonders schön gelungen ist, was ihr für euch als ganz besonders schön empfindet, das, was ihr nächstes Mal auch machen möchtet, was ihr nächstes Mal auch üben möchtet, so in diesem Sprachgebrauch. Und nicht dieses, das habe ich auch schon erlebt, wir stellen Schüler vorne in die Reihe und der Lehrer kommentiert dann die Schülerarbeiten. Das ist einfach die Grenze häufig zur Bloßstellung überschritten. Und das ist dann nichts, was Vertrauen schafft. Das ist dann auch nichts, was die Kinder in ihrer Selbstwahrnehmung dann ermutigt, sondern das ist dann einfach abschreckend. Und letztendlich dann in dieser Richtung förderlich, ich mache das so, wie der Lehrer das haben möchte und mein ganz eigenes, da muss ich mir andere Räume für suchen.
Da kommt ja auch dann dieser Aspekt der Kriterien dazu, der dann in der Oberstufe wichtig ist, aber ja auch früh anfängt. Also wenn ich jetzt sage, 3 Zahlen auf eine Seite, dann kann ich eben auch ja als Erstklässlerin schon gucken, habe ich hier 3 Zahlen auf einer Seite.
Ja.
Und das können wir dann natürlich in der Oberstufe sehr viel weiter ausbauen und diese Kriterien viel feiner machen. Und die ermöglichen dann gleichzeitig ja auch nicht so abhängig zu sein von dem Urteil und der Bewertung der Lehrkraft, sondern auch selber festzustellen, ja, das konnte ich oder das will ich vielleicht auch nicht oder hier bringe ich mein eigenes noch damit rein.
Genau. Also solche Fragen, wo man dann immer die Schülerin oder die Schüler fragt, was ist dir denn jetzt besonders wichtig? Was gibt es was du als gelungen betrachtest? Mir hat da immer geholfen, wenn ich mich versucht habe, als Vater in solchen Stellen in die Vaterrolle zu begeben, um dann zu formulieren, was würde ich denn jetzt für meine Söhne wollen, für einen meiner Söhne? Würde ich das formulieren wollen in diesem familiären Zuneigungsbereich? Und das ist, glaube ich, einfach diese an ganz vielen Stellen. Aber wir sind da letztendlich wieder drauf, an der Stelle darauf aufmerksam zu werden, auf meine Sprache, auf meine Urteile, auf das, was ich beschreibend auch einem Erstklässler dann mit auf den Weg gebe. 3 Zahlen hast du gerade das Beispiel genannt. was hast du jetzt als Frage, ne? Was siehst du vor dir? Und dann ist er auch, wenn da nur zwei sind, ist da so eine kleine Selbstaktivität. Ne? Dass er dann guckt, da ja eins, zwei, oh gut, dann fehlt noch eine dritte. Ist eine andere Geste, wie wenn ich sage, du, da fehlt noch eine. Mach die mal schnell. Das ist ja dann häufig auch noch der Zusatz, mach die mal schnell. Ganz häufig gebrauchtes Wort von Lehrern, das, wo ich finde, es sollte einfach aus dem Sprachschatz im Unterricht gestrichen werden.
Ja, wobei es zum Ausdruck bringt, unter welchem Druck viele Lehrkräfte sich fühlen, nämlich dieses jetzt alles unterzubringen in diesem Jahr, was zu kurz ist. Und jetzt kommen noch so alle möglichen Störungen von sozialem Miteinander da rein. Also ich hatte neulich auch eine junge Kollegin, die sagt, ich komme überhaupt nicht dazu, meinen Unterricht zu machen. Ich muss mich hier irgendwie um das ganze Soziale kümmern. Da habe ich gesagt, ja, das ist ja eigentlich deine Aufgabe als Lehrerin. Es ist eben nicht vertane Zeit, sondern Teil der Zeit. Aber das braucht ja jetzt wieder wirklich eine Entwicklung von diesem Vertrauensgefühl. Ich biete hier was an, hier ist ein Raum und da drin lernen Kinder, auch wenn sie jetzt nicht gerade so eine mathematische Tabelle ausfüllen, oder?
Ja, das ist ja letztendlich die Grundlage dann im weiteren Verlauf, dass du die Kinder in Gruppenarbeit schicken kannst. In Gruppenarbeit bist du ja als Lehrer außen vor, du kannst höchstens bei einer Gruppe sein. Und dann dieses Vertrauen zu wissen, dass 80% oder wie viel auch immer der Kinder oder der Jugendlichen jetzt diese Arbeit auch ernst nehmen. Und ein paar wird es immer geben, die an der Stelle jetzt keine Möglichkeit haben, dazu zu greifen. Aber dass die dann nicht stören. Das sind einfach diese Grundlagen, die du praktisch in der ersten, zweiten, dritten Klasse legst. Und zwar, indem du weggehst, in den Übteilen weggehst vom Frontalunterricht. Es ist wichtig, den Erzählteil zu haben für den ganzen seelischen Bereich. Ich bin der Meinung, dass man auch vorlesen kann, dass man allerdings da sehr darauf achten sollte, auf sein Sprechtempo und sehr darauf achten sollte, dass das eigene seelische Anteil einfach genauso groß ist wie beim Erzählen. Das ist also diese Aufgabe dann. Und jeder, der schon mal einen Schauspieler einfach auf der Bühne gesehen hat, der er vorgelesen hat, mit wie viel Kraft da Sprache dann von der Bühne rüberkommt, kann Vorlesen genau die gleiche Kraft entwickeln für die Kinder wie Erzählen. Der Nachteil ist, ich gucke ins Buch und habe nicht die ganze Kindergruppe ständig vor mir. Ist aber nicht notwendig, wenn die Erzählung Kraft hat. Und dann hängen die an den Lippen. Und ich brauche diesen parallel kontrollierenden Blick gar nicht. Dann die ganze Einführung ist natürlich auch lehrerzentriert, gar keine Frage. Die Schrittigkeit im Lernaufbau ist lehrerzentriert. Aber das dürfen einfach nur einzelne Zeiträume in jedem Unterricht sein, sodass dieses Entspannen, Selbsttätigkeit, Fokussieren, auch Gruppenarbeit kann übrigens fokussieren sein, dass einfach dieses Atmen des Unterrichts einfach da ist und die verschiedenen Formen da sind. Und das ist das, was mir immer wichtig war, darauf zu achten. Und jetzt für alle der Trost, es geht an der Stelle, wie beim Kleinkind das Laufen lernt, ganz, ganz viel schief. Und es geht darum, darüber nicht zu verzweifeln und nicht zu versauern, sondern drauf zu gucken, was ist schiefgegangen, zu reflektieren, im Gegensatz jetzt zum Kleinkind, das einfach weitermacht willentlich, sondern drauf zu gucken, zu reflektieren, was muss ich verändern, was kann ich verändern, was waren die Parameter, dass ich da gelandet bin, wo ich gelandet bin. Und dann am nächsten Tag einfach mit diesen Erkenntnissen, mit einer großen Freude und mit einer großen Bereitschaft zu staunen, es wird klappen oder es wird wieder schief gehen, dann in diese nächste Stunde zu gehen.
Im Englischen dieses fail and fail better. Wir haben über das Reflektieren gesprochen und da wäre meine Frage, ab welchem Alter würdest du denn empfehlen, mit Kindern auf etwas zurückzuschauen, was sie gemacht haben und in so eine reflektierende Haltung zu kommen?
Reflektieren konnte ich eigentlich schon bei unserem ältesten Sohn beobachten. Der hat mit 10 Monaten das Laufen gelernt und Sabine und ich konnten dann beobachten, wie er den Stuhl bzw. den Hocker nur wenige Male so nah an die Tür hinschob, dass er sie nicht aufbrachte. Und innerhalb kürzester Zeit war die Tür für ihn kein Hindernis mehr, einen Raum zu verlassen. Denn er hat immer was gefunden, was er hinschieben konnte. Im Kindergartenalter und in der Unterstufe, da treten ja immer wieder die Streitigkeiten auf. Und schön ist es nachzubesprechen und für die Kinder aber noch hilfreicher ist meiner Erfahrung nach, wenn sie die Situation nachspielen können, in die sie da so reingeraten sind. In der Mittelstufe dann ist die Möglichkeit ja vielfältig. Ich habe da dann ab der 4., 5. Klasse die Kinder einfach ganz viel auch immer nacherzählen lassen. Das ist übrigens auch schon in der 1. Klasse, wenn du an den Stuhlkreis denkst, da wird ja ganz viel erzählt. Aber das Nacherzählen ist dann auch übergegangen in einen Brief, den ich die Kinder habe sich selber schreiben lassen, und zwar im halbjährlich. Das habe ich allerdings erst im letzten Durchgang gemacht. War aber ist was sehr gut bei den Kindern, einfach mit dieser Eigentätigkeit auf sich zu gucken und sich einen Vorsatz zu nehmen oder auch nicht, oder sich nur was zu beschreiben, hat sehr großen Anklang gefunden und hat dann bis in die 8. Klasse dann tatsächlich durchgetragen.
Genau, das haben wir ja sogar auch dann aufgegriffen. Also ich habe es einerseits im Fremdsprachenunterricht aufgegriffen, indem ich sie auch so zurückgucken lassen habe, aber mit einer Klasse jetzt auch, wenn wir das übernommen haben, auch am Ende des Schuljahres nochmal so auf sich selbst zu gucken und sich auch was vorzunehmen fürs nächste Jahr, auch im Zusammenhang mit dem Zeugnis, was sie dann gelesen haben. Und also das kann man ja auch weiterentwickeln, dann bis vom ganz einfachen Beschreiben bis hin richtig zum Evaluieren in einer gewissen Weise. Ne?
Ich würde dann immer gucken, dass ich dieses Wahrnehmen einfach übe. Das würde ich ab der 1. Klasse am Wasserfarben malen geübt, indem ich ihnen Wahrnehmungsaufgaben gestellt habe. Und dann durften sie auch immer noch sagen, was ihnen am besten gefällt. Da war dann das Urteil. Es war ihnen einfach immer wichtig und das habe ich dann zugelassen. Das war auch bei Heftzeigen, wenn wir gemalt haben. Das ist nochmal ein Aspekt, die Schüler dann in die Wahrnehmung der Schülerarbeiten bringen. Ich habe das immer genannt, wir gehen dann in die Ausstellung. Und dann lagen da die Hefte und dann sind sie durchgegangen, Hände auf dem Rücken und es war Redeverbot. Und wirklich immer die Aufgabe, ich entdecke was für mich. Und dann ist man dann hingegangen und das war einfach viel, viel, viel wirksamer, wie wenn ich am Tafelbild noch irgendwelche zusätzliche Hinweise gegeben hätte. Ja, das ist dann der Augenblick, wo sie einfach vom Mitschüler lernen und wo sie für sich selber eine Aktivität entfalten. Und das möchte ich nächstes Mal, an der Stelle möchte ich nächstes Mal arbeiten. Da möchte ich was verändern, da möchte ich was anderes machen.
Ja, das erlebe ich auch in der Oberstufe dann. Also ich mache ja auch viel in Projekten und dieses hinterher Teilen ist so ein wichtiger Moment. Wir lesen gegenseitig unsere Geschichten oder wir gucken die Poster an oder wir nehmen eben wahr, was hat der andere, die andere gemacht. Da kommt auch so eine Motivation. Ich will die anderen auch sehen und ich kann da eben auch was draus lernen und kriege auch selber Ideen, wie ich das ein anderes Mal anders machen möchte.
Ja. Genau. Unter der großen Überschrift Selbstwirksamkeit erfahren.
Ja.
Und die ist einfach nur viel stärker, wenn die Rückmeldung aus der Peer Group kommt. Eine zweite Schiene, die ich da im letzten Durchgang gemacht habe, war, dass ich Gespräche geführt habe mit Eltern und Schülern, und zwar gemeinsam, dass ich die einfach gemeinsam eingeladen habe und die Schülerinnen dann erzählt haben. Wie geht's Ihnen? Was machen Sie gerne im Unterricht? Die Problematiken wollten Sie im Zusammensein, im Beisammensein von Lehrer und Eltern nicht wirklich benennen. Aber es ist deutlich so eine Übung. Ich gucke auf das, was ich gemacht habe. Das hat dann leider in der 7., 8. Klasse nicht mehr durchgehalten. Da war einfach die Anforderung, die zeitliche Anforderung, sowohl für mich als auch für die Eltern und die Schüler, dann einfach so, dass wir das nur noch bei Bedarfen dann gemacht haben. Aber dafür war immer Raum und er wurde auch von Schülern zum Teil eingefordert.
Das haben wir auch in gewisser Art aufgegriffen dann in der Oberstufe damals, dass wir so ein Mentorensystem hatten. Dann haben wir das nicht mehr mit Eltern gemacht, aber dass jeder Oberstufenlehrer, jede Lehrerin so 4, 5 Schülerinnen hatte aus Klasse 9 und 10 und Die haben sich dann regelmäßig zusammengesetzt und einfach drauf geschaut, welche Rückmeldungen die Schülerinnen und Schüler von ihren Lehrern gekriegt hatten, von den Epochen, und dann eben gemeinsam zu schauen, was brauchen wir eigentlich, was machen wir, wenn wir immer unser Heft nicht abgeben, wie können wir uns gegenseitig helfen. Also dann eben auch mit den Schülerinnen und Schülern zusammenzuschauen, ne? Gar nicht mehr unbedingt mit den Eltern dann zusammen. Also sie auch eben in das Eigenverantwortliche zu bringen.
Genau, das ist ja auch das typische Beispiel. Wenn ich rede, hört nicht jeder zu, aber wenn Schülerinnen und Schüler ein Referat halten, dann ist es ganz still.
Ja, das ist herrlich, ne?
Genau. Aber so, Sabine, du wolltest auch noch was sagen. Du hattest angesetzt.
Vielleicht nochmal zur Motivation und den Fehlern. Also wenn jetzt ein Kind zu mir kommt, wenn es vielleicht in der vierten Klasse ist und Lesen und Schreiben nicht wirklich, also manchmal nur rudimentär vorhanden sind, was ja doch auch immer wieder mal vorkommt, das hat so viele Negativerlebnisse. Und also ich hatte auch ein Kind mit einer Dyskalkulie. Legasthenie und Dyskalkulie kam es zu mir. Wenn ich der irgendetwas, was mit Zahlen zu tun hatte, die wurde blass. Also okay, also die Zahlen habe ich mal weggelassen. Ne? Wir sind dann trotzdem zu den Mengen gekommen und allem Möglichen, aber nur also als Beispiel. Aber da konnte ich noch nicht mal so anfangen. Aber sonst ist es so, dass ich einfach auch frage als erstes, du bist jetzt hier und was möchtest du denn lernen? Was ist denn dein Ziel? Ne? Und wenn ich so frage, dann kommt immer wieder, also dieses Kind mit dieser, was blass wurde bei der Dyskalkulie, wenn ich mit Zahlen kam, das hat aber den, ich will lesen lernen. Das war ganz klar, ich will lesen lernen. Und also ich konnte tatsächlich halt nur 3-4 Buchstaben wirklich, also das ist kein Einzelfall. Ich könnte mehrere davon erzählen, wo das so ist. Das ist unglaublich. Und trotzdem hat die sich die ganze Zeit hier so durchgewurschtelt. Also oder später, wo es dann wirklich auch mit den roten Strichen an der Seite kommt und so, ne, ganz viele Fehler. Und dann, ja, wenn dann plötzlich dann hier bei mir in der Therapiestunde dann der Satz fällt, Fehler machen klug, einer ist nicht genug. Und wenn ich dann sage, oh, das ist echt was Tolles, was du da geschrieben hast. Guck mal, da können wir dran lernen, weil die und die Regel kennst du schon, die können wir jetzt anwenden. Und dann wird die Motivation eine völlig andere. Also das einfach auch nochmal, diese Motivation und die Fehler machen dürfen.
Da mag ich einhaken. Du hast vorher nach Beispielen aus dem Matheunterricht gefragt. Das ist ja mit einer so einer Grundlage, dass wenn ein Kind dann einen anderen Rechenweg findet oder zu einem Ergebnis kommt, dass es auch erstmal nicht richtig ist. Dass man es fragt, sag mal, wie bist du da drauf gekommen? Wie hast du das denn gerechnet? Zeig's mir mal. Da hast du jetzt einfach ganz viele verschiedene Ebenen drin in so einer Frage dann. Die Ebene, ich wende mich dem Kind zu, ich habe dich wahrgenommen, ich akzeptiere dein Ergebnis, ich bin an deinem Ergebnis interessiert und du hast noch den ganzen Sprach- und den ganzen gedanklichen Anteil von der Leistung des Kindes da mit drin, dass das dann da leisten muss. Das ist einfach der Gegenpol, man läuft durch, schau dir das nochmal an, stimmt nicht, schau mal aufs Ergebnis an der Tafel oder noch krasser, falsch. Also auch da, und da bin ich wieder an so einer Grundlage eigentlich, wie kann ich mir mein Staunen erhalten? Wie kann ich mir mein Erstaunen erhalten und meine Verwunderung? Und das ist ja dann für meine eigene Biografie einfach ganz was Wichtiges. Und dieses Staunen und dieses Erstaunen führt letztendlich hin auch zu einer Art von Begeisterung. Ein Kollege, der seinen 5. Durchgang angefangen hat kürzlich, das ist auch schon 2 Jahre her, der hat mich gefragt, sag mal, Gebhard, was würdest du mir mit auf den Weg geben wollen? Und ich habe ihm gesagt, guck, dass du deine Begeisterung pflegst. Ja. Die Begeisterung an dem, was die Kinder dir entgegenbringen. Denn die Kinder sind ja Spiegel im Klassenzimmer unseres Tuns. Wir dürfen ja lernen, von den Kindern das wahrzunehmen, wie sie auf unsere Aktionen dann einsteigen und wie sie uns zeigen, oh ja, da sind wir auf einem Weg, den wir gemeinsam gehen können, oder Herr Nagel, da blickst du ziemlich schief gerade, das interessiert uns nicht.
Und das fordert ja auch nochmal wieder heraus zu sagen, wir sind eben alle auf einem Entwicklungsweg, also wir LehrerInnen sind auf dem Entwicklungsweg, die SchülerInnen, und wir arbeiten jetzt nicht einen Lehrplan ab, und müssen das alles so unterbringen. Also nochmal dieses Bewusstsein, es geht nicht um den Stoff an sich, sondern daran, am Stoff auch sich zu entwickeln.
Ja.
Aber da fiel mir jetzt eben auch noch ein, damit ich Zeit habe, das einzelne Kind zu fragen, warum machst du das denn so? Was hast du dir dabei gedacht? Dafür muss ich natürlich auch einen Raum in der Klasse gestalten, wo überhaupt diese Zeit entsteht. Das erlebe ich in der Oberstufe oft so, wenn ich Gruppenarbeiten mache, dann habe ich Zeit, zu den einzelnen Gruppen zu gehen, mit einzelnen Kindern zu sprechen. Dann entsteht ganz viel Raum, auch für mich in diesen Dialog zu gehen. Sabine, du hast es am Anfang gesagt, die Bedeutung des Dialogs, aus dem dann ja auch sowohl Vertrauen als auch Beziehung entsteht. Aber das muss ich mir eigentlich in meiner Unterrichtsgestaltung auch selbst schaffen, diesen Raum.
Das ist deutlich, wenn ich den gesamten Unterricht frontal als, ja, lass mich es böse ausdrücken, als Zelebrierender tätig bin, dann habe ich diesen Raum nicht. Das heißt, ich muss schon drum wissen, wie kann ich mir diesen Raum schaffen. Und die ganze Eigenständigkeit, die ganze Selbsttätigkeit der Schüler ist einfach Raum, den ich schaffe, wo ich mich dann einzelnen, entweder einer Gruppe oder einzelnen Kindern zuwenden kann. Aber das ist letztendlich eine Planungsfrage und dann auch eine Gewöhnungsfrage. Also erste Klasse bewegt das Klassenzimmer. Ich kenne eigentlich keinen Lehrer, der die Bänke selber schiebt, wenn die dann vom Kreis in den Frontalbereich gestellt werden. Sondern das sind dann immer Kinder in der ersten Klasse, obwohl die Bänke schwer sind, obwohl die Kissen schwer sind. Aber das ist selbstverständlich, dass das Kinder machen. Und genauso jetzt wie Bänke schieben und Kissen verteilen, kannst du das einfach auf alle Übsituationen, auf fast alle Übsituationen denkend, dann einfach dir Formen finden. Und Kinder sind da große Unterstützer im Formen finden, wenn man denn lernt, auf sie zu hören, die man dann einfach nutzen kann, dass man dann selber, wie ich zu den Kollegen immer sage, die ich mentoriere in der Mittelstufe, sie müssen Formen finden, wo sie sich überflüssig machen, dass sie genau dafür Zeit haben.
Genau, das ist dann dem Kind das scharfe Messer geben, damit es mitkochen kann, ne?
Genau, wobei ja, das ein Zeitfaktor plus ist.
Aber nur am Anfang, bitte.
Genau. Und spätestens ab dem 7. Lebensjahr ist die Zeit, die man dann vorher investiert hat, wieder so, dass man sich auch mal an einen gedeckten Tisch setzen darf.
Absolut. Mein Sohn ist großer Koch geworden. Also eurer ja richtig, ne? Aber meiner nur sozusagen aus Leidenschaft. Aber und das war manchmal am Anfang schon eine Herausforderung. Auch das zu essen, was er gekocht hat. Ja. Es waren ein bisschen skurrile Mixturen am Anfang manchmal, aber das hat sich irgendwie gelohnt, das zu fördern und zu unterstützen, ja.
Ja, bei uns kochen alle drei gerne. Ne?
Also, aber nochmal auf den Lehrer und auf die Anforderungen zu kommen. Es geht eigentlich darum, sich deutlich zu sein, ich erziehe durch das, was ich an mir selber bewege, wo ich selber fragender bin, wo ich selber reflektierender bin, wo ich selber in Bewegung bin, wirklich erziehend auf die Kinder. Wenn ich diese Bewegung nicht mehr habe, dann merke ich auch ganz schnell, wie es über die Köpfe weggeht. Und wenn ich jetzt selber in Bewegung bin, habe ich eine bestimmte Zielrichtung und eine bestimmte Form. Und da darf sich jetzt das, was an Bewegung von den Kindern dazukommt, das darf sich in eine gemeinsame Form prägen. Denn gegen die Kinder arbeiten, habe ich zwar Kollegen auch schon erlebt, aber nur immer relativ kurze Zeit, dann sind die Kinder einfach die Stärkeren.
Wohl wahr. Ja, jetzt haben wir einen ganz großen Bogen geschlagen, also die Räume habt ihr genannt, die man schaffen muss, die Frage der Beziehung und der Bindung, das Dialogische im Lernen, die Bedeutung der Motivation, die Bedeutung des Vertrauens und der Sicherheit, Vertrauen der Lernenden, aber auch Vertrauen der Lehrkräfte in die Schülerinnen und Schüler, letztendlich auch das Vertrauen der Eltern, glaube ich, in das, was wir in der Schule tun. Durch viel Information, durch viel gelebte Erziehungspartnerschaft, dann die Bedeutung des Urteilens oder Nicht-Urteilens, also des Urteilens aber auf der Grundlage von viel Beobachtung, die Bedeutung der Selbstwirksamkeit und jetzt als Abschluss noch diese Herausforderung, selbst in Bewegung zu bleiben, letztendlich als Vorbild. Da kommt ja dieser Vorbildcharakter immer wieder. Wenn ich mit Freude lerne, glaube ich, tun die Schülerinnen und Schüler das auch.
Und so als ganz große Überschrift würde ich noch ergänzen, was Sabine ganz am Anfang gesagt hat. Ich bringe mir bei. Mhm. Und ich als Erwachsener, als Begleitender, als Entwicklungshelfer, ich kann nur Situationen schaffen, wo das einzelne Kind, der einzelne Jugendliche, die einzelne Jugendliche sich was beibringt und da zugreift.
Ja, als ich in der Schule angefangen habe, da war ich in einer Klasse, wo einer eurer Söhne auch drin war, die dann sehr deutlich zu mir gesagt haben, sie müssen jetzt machen, dass wir lernen. Und wo ich sehr deutlich gesagt habe, das kann ich nicht. Das war eigentlich der Beginn meiner Reise und Suche nach diesem Thema Lernen, Selbstständigkeit. Weil das war mir irgendwie sehr deutlich, das werde ich nicht hinkriegen. Aber sie zu befähigen, das selber zu tun.
Genau. Ja, aber ich denke, er hat es inzwischen auch kapiert, wenn es denn vom Sohn kam.
Das stimmt.
Definitiv.
Das glaube ich auch, genau.
Das ist ja nicht so erfolgreich.
Nee, es kam, glaube ich, nicht von eurem Sohn, aber aus der Klasse, genau.
Ja.
Sabine, fällt dir auch noch irgendwas so abschließend dazu ein, was du noch sagen möchtest?
Ja, also ich glaube wirklich, tatsächlich eine Sache ist, die mir sehr am Herzen liegt, auch in der ganzen Entwicklung, egal in welchem Alter, ist wirklich dieses Räume schaffen. Und in diesen Räumen dürfen sie ihre eigenen Fehler, ihre Erfahrungen, ihre Misserfolge, ihre Erfolge und so weiter, alle machen. Und das ist gut so. Und wir stehen da und begleiten es mit Wohlwollen und mit Zuversicht und mit, ach du liebe Güte, jetzt brauchen wir doch ein Pflaster. Auch sowas kann dann sein. Ne? Und das eben auch bis ins spätere Leben hinein, dass man eben Dinge bespricht, unter Umständen, wenn die Kinder kommen und irgendwas besprechen wollen, und dann aber immer mit der großen Betonung, also macht es bitte, wie ihr es gerne machen wollt. Das ist für mich wirklich ganz, ganz wichtig. Das ist auch natürlich die Grundlage jeder Elternarbeit. Ich kann immer nur sagen, ich beschreibe jetzt das. Ich kann Ihnen sagen, was ich gefunden habe, was ich aus meinem Blickwinkel hier sehe. Und jetzt müssen wir zusammenfinden, wie der Weg, wie der Prozess geht. Und das, ich kann dazu beitragen, ich kann Ideen liefern und wir können zusammen einen Weg finden. Also auch das ist eigentlich was Ähnliches, nur in diesem Fall in der Zusammenarbeit mit Eltern, aber eben, ich sage nie, wo es lang geht, weil ich weiß es nicht.
Da kommt für mich noch mal deutlich diese Bedeutung eigentlich, dass wir auch in der Oberstufe diese Themen ansprechen mit jungen Menschen. Denn die Wirkung von Eltern in diesem Räume schaffen, die setzt ja ein, bevor die Kinder im Kindergarten sind und wir dann Elternabende machen können. Das heißt eigentlich, die jungen Eltern müssten schon dafür eine Aufmerksamkeit haben. Und das können wir wiederum in unseren Oberstufenklassen bewirken. Also Rainer Patzlaff hat von einem Projekt erzählt, wo er in der 12. Klasse mehrmals auf Kindheit und kindliche Entwicklung geguckt hat. Ich mache es im Englischunterricht ja auch. Also das ist ja ganz wichtig, dass sich dieser Kreis da schließt, damit junge Menschen schon mit einem gewissen Bewusstsein auf das Kinderkriegen zugehen.
Jetzt sind wir so am Ende angekommen des Gespräches. Hast du noch einen Gedanken, den du den Kolleginnen und Kollegen, die das hören, mitgeben möchtest?
Ja, wir haben jetzt über ganz viel gesprochen und ich habe so in meinem eigenen Erleben, dass Anregung ja häufig auch so die innere Latte, die eigene innere Anforderung, wessen ich und was ich genügen soll, wem ich genügen soll, dass dann solche Gedanken dann einfach diese Latte hochlegen. Und ich möchte einfach das, was wir jetzt gemacht haben, ja anregen, dass das so verstanden wird, dass das Gesichtspunkte sind, die man dann nehmen kann oder die man liegen lassen kann. Und so als Bild für mich trage ich seit längerer Zeit in mir, dass sich ja schon die Seefahrer nach dem Polarstern gerichtet haben. Sie haben da hingeguckt, sie haben ihn wahrgenommen und sie haben ihn als Orientierungshilfe schätzen gelernt, aber sie kamen nie auf die Idee, den Polarstern erreichen zu wollen. Und das ist für mich so eine Prämisse in meinem Tun. Es ist sehr, sehr wichtig, Ziele zu haben, aber man muss nicht immer von sich einfordern, dass man diese Ziele, diese Orientierung, die man hat, dass man die dann auch wirklich erreicht.
Ja, das ist ein sehr schönes Bild, finde ich. Eben auch keine Angst vor hohen Zielen zu haben, wenn wir nicht den Anspruch haben, sie erreichen zu müssen.
Dann bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch.
Wir bedanken uns für die Einladung.
Ja, dann. Gerne. Und dann,
ich bin gespannt.
Im Gespräch entwickeln sich ja immer noch wieder viele neue spannende Gedanken. Deshalb, ich mache diese Interviews auch sehr gerne führen, weil ich wahnsinnig viel dabei lerne. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer haben das auch so gesehen und haben auch dabei das eine oder andere vielleicht wiedererkannt oder dazugelernt. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören und sage dann tschüss, bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen.